ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da ist heute unser Thema unter extremer Beobachtung. Ist die politische Mitte kompromissfähig? Am Mikrofon Gregor Papsch. Wir alle kennen das. Mit ihm zu leben ist oft schwer, aber ohne ihn geht's halt auch nicht. Der Kompromiss gehört zur Demokratie, seit es sie gibt. Union und SPD brauchen ihn, um miteinander regieren zu können. Die groben Linien werden ja gerade ausgelotet. Der Erfolgsdruck ist riesig. Die nächste Regierung muss liefern, denn bei immer mehr Menschen schwindet das Vertrauen in die politische Mitte. Das hat sich lange vor der Wahl gezeigt. Das zeigen die neuen Machtverhältnisse im Bundestag. Populistische Parteien rechts wie links stellen mehr als ein Drittel der Abgeordneten. Wo also steht sie, die Mitte? Und wie viel Kompromiss muss sein? Darüber sprechen wir in diesem Forum. Und ich begrüße Professor Dr. Dr. Volker Böhme-Nessler. Er lehrt öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Universität Oldenburg. Bei uns ist auch Professor Dr. Marc Debus, Sozial- und Politikwissenschaftler an der Universität Mannheim. Und ich begrüße Dr. Julia Reuschenbach vom Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin. Frau Reuschenbach, die Sondierungen laufen. Wie ist Ihr Eindruck nach dieser ersten Woche? Entsteht da eine Regierung, die glaubhaft ist in dem, was sie sagt und tut, der man vertrauen kann?
Ich glaube, da entsteht ganz langsam vor allen Dingen eine Regierung unter großem äußeren Druck. Und ich bin zugegebenermaßen doch überrascht, dass man innerhalb von 4 Tagen jetzt so weitreichende finanzpolitische Entscheidungen schon miteinander vereinbart hat, dass ich sagen würde, das ist vielleicht vor allem schon die erste Belastungsprobe, aber noch kein Garant dafür, dass das tatsächlich am Ende eine stabile Regierung wird.
Die erste Belastungsprobe, über die wir gleich ausführlich sprechen werden. Herr Böhme-Nessler, nach der Bundestagswahl waren ja die Parteien der sogenannten Mitte geschockt. Angesichts von 30% Stimmenanteile für populistische Parteien, die Mitte müsse sich jetzt endlich zusammenraufen und sich ehrlich machen bei dem, was sie vorhat, sonst werden die Ränder noch stärker. Sehen Sie, dass das gerade geschieht?
Nee, das sehe ich nicht, wenn ich ganz offen bin. Ich sehe was unheimlich problematisch ist unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten und auch unter demokratiepraktischen Gesichtspunkten. Ich sehe, dass ganz weitreichende Entscheidungen getroffen werden sollen, dass, wenn ich jetzt als Jurist das noch dazu sagen darf, dass auch Verfassungsänderungen, das ist mit das Anspruchsvollste, was man als gesetzgebendes Organ machen kann, dass auch Verfassungsänderungen in ganz kurzer Zeit von einem eigentlich, auch wenn es formalrechtlich noch geht, von einem eigentlich abgewählten Bundestag gemacht werden sollen. Mhm. Und ich sehe auch, dass der wahrscheinlich zukünftige Bundeskanzler seine Parlamentskollegen, die frisch gewählten Parlamentskollegen, austrickst. Und da stelle ich mir die Frage, wie will er denn später mit denen zusammenarbeiten und Kompromisse finden? Was im Augenblick passiert, ist alles andere als das Zeigen von demokratischem Bewusstsein und Kompromissfähigkeit.
Mhm. Marc Debus, wie sehen Sie das? Jetzt versuchen es also Parteien miteinander, die sich vor kurzem noch erbittert gestritten haben, Union und SPD, dazu noch unter diesem riesigen Zeitdruck. Haben Sie ein gutes Gefühl?
Ein gutes Gefühl insofern, als dass gegeben auch der externe Druck, der ja durch die internationale Krisensituation da ist, sich die Parteien, in dem Fall Union und SPD, auf ja sehr große Reformvorhaben in Form von einem ziemlich gewaltigen Ausmaß an neuen Schulden geeinigt haben und die Bürgerinnen und Bürger da zumindest mal das Gefühl bekommen, dass etwas passiert und dass die Politik schnell reagiert. Eigentlich würde man aus der Forschung wissen, dass Regierungsverhandlungen, Koalitionsverhandlungen gegeben, die hohe Anzahl an Sitzen für links- wie rechtspopulistische Parteien relativ lange dauern. Das Spannende ist momentan, dass es recht schnell vorangeht, obwohl natürlich jetzt auch, wenn man mal diese Thematiken auf mehrere Dimensionen überträgt und nicht nur eindimensional von der Mitte und links und rechts spricht, wir jetzt in migrationspolitischen Fragen natürlich weitere Hürden haben, wo Union und SPD sich noch einigen müssen.
Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Reden wir über diese Sondierungsgespräche, die ja anders verlaufen als gewohnt. Union und SPD stehen unter diesem immensen Zeitdruck. Erfolgsdruck, überall tun sich Zeitenwenden auf und jetzt sogar in Sachen Schuldenpolitik. Plötzlich stehen da ungeheure Investitionen für Verteidigung und Infrastruktur im Raum ins Spiel gebracht, ausgerechnet von der Union, die sich im Wahlkampf gegen neue Schulden ausgesprochen hat. Merz macht SPD-Politik, verkehrte Verhältnisse, könnte man meinen, Frau Reuschenbach. Wie überraschend kam das für Sie, dieser Vorstoß der Union, neue Schulden aufzunehmen, noch dazu in dieser Höhe?
Also ganz so überraschend, muss ich gestehen, fand ich das gar nicht. Denn wir erleben ja in den Reihen der Union schon seit über einem Jahr eigentlich durchaus auch eine Debatte über die Frage, ob es nicht eine Reform mindestens der Schuldenbremse braucht, ob nicht womöglich zusätzliche Investitionen da sind. Wir haben von Unionsministerpräsidenten schon sehr früh im vergangenen Jahr gehört, auch von denen, die, könnte man jetzt sagen, aus Parteilogik durchaus Friedrich Merz nahestehen, Leute wie Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt beispielsweise, die gesagt haben, wir brauchen diese Reform der Schuldenbremse. Dann gab es die Unionsaußenpolitiker, Sicherheitsverteidigungspolitiker, die gesagt haben, wir müssen Lösungen finden, wie wir nach Auslaufen des aktuellen Bundeswehr-Sondervermögens den Verteidigungsetat perspektivisch ausbauen. Also ich finde, die Debatte ist nicht neu. Aber sie hat sozusagen eine selbst geschaffene Fallhöhe bekommen, dadurch, dass man eben den Wahlkampf aus Sicht der Union sehr stark darauf zugespitzt hat, zu sagen, das ist quasi das, was uns von SPD und Grünen unterscheidet. Mit uns ist genau das nicht zu machen. Und jetzt kann man sagen, da hat die Realität den potenziell neuen Bundeskanzler rapide schnell eingeholt. Ich würde sagen, das eigentliche Versäumnis liegt aber darin, dass ja schon mit dem Bruch der Ampelkoalition und dem taggleichen Wissen darum, dass Donald Trump wieder Präsident in den USA wird, eigentlich das Wissen existierte, dass man jetzt mehr denn je vorausschauend Politik machen muss. Auch die Befürchtung, dass es eine Sperrminorität geben könnte im neuen Deutschen Bundestag, war im November und Dezember des letzten Jahres Thema. Und das ist der eigentliche Vorwurf, den ich der Union machen würde, dass sie das im Grunde nicht ernst genommen bzw. hinter wahltaktische, wahlkampfkalkülbezogene Momente zurückgestellt hat. Und ich fürchte, das wird ihr jetzt ein Stück weit auf die Füße fallen, auch wenn ich insgesamt sagen würde, dass die Notwendigkeit für das Beschlossene unstrittig da ist und die Leute sagen werden, in der Sache ist das richtig.
Wir sehen das die beiden anderen. Nur um es nochmal zu sagen, es geht ja bei den Sondervermögen nicht nur um das für die Verteidigung, sondern eben auch für 500 Milliarden für die Infrastruktur. Herr Böhme-Nessler, den angekündigten Politikwechsel von Merz haben sich die Anhänger der Union zumindest vermutlich anders vorgestellt, oder? Also viele Wählerinnen und Wähler könnten sich betrogen fühlen. Wie sehr kratzt diese Kehrtwende jetzt an der Glaubwürdigkeit der Union?
Also ich denke tatsächlich, Sie haben recht, viele Wähler würden sich getäuscht fühlen, mindestens wenn nicht betrogen. Insofern kratzt diese Kehrtwende natürlich sehr an der Glaubwürdigkeit von Herrn Merz und der Union. Ich denke, das Problem ist, glaube ich, dieser selbstgemachte, scheinbare Zeitdruck. Man sagt, weil es eine Sperrminorität im neuen Bundestag geht, müssen wir jetzt das, bevor der neue Bundestag zusammentritt, mit dem alten Bundestag auf den Weg bringen, weil wir hinterher keine Zweidrittelmehrheiten mehr zusammenbekommen. Und ich glaube, das ist so der Grundfehler, dass man einfach zum Beispiel auch sagt, wir werden im neuen Bundestag eine Sperrminorität haben und darüber kommen wir nicht hinweg. Das ist ein Fehler. Das wäre genau unser Thema eigentlich, Kompromissfähigkeit. Wenn man von vornherein sagt, mit einem Drittel oder mit einem guten Drittel des neuen Bundestages können wir sowieso nicht reden, werden wir sowieso keine Lösungen finden können, dann ist das das Gegenteil von Kompromissbereitschaft und Kompromissfähigkeit. Und da ist, glaube ich, das Problem. Ich finde es wahnwitzig, diese Entscheidungen in so kurzer Zeit treffen zu wollen. Das ist weder demokratisch legitimiert, das ist auch sachlich möglicherweise ein Problem. Wir bringen ja Verfassungsänderungen, oder die Union und die SPD wollen ja Verfassungsänderungen auf den Weg bringen. Da muss man auch aufpassen, dass das handwerklich ordentlich gemacht wird. Und die Verfassung anzutasten ist natürlich auch nicht dasselbe wie ein normales Gesetz zu verabschieden. Und das mit diesem Zeitdruck innerhalb von wenigen Tagen machen zu wollen, das finde ich, das macht mich eigentlich ehrlich gesagt fassungslos.
Darf ich ganz kurz an der Stelle eine Sache doch einhaken? Ich teile Ihre Sorge insoweit, dass wir sagen, das ist jetzt sozusagen mit enormem Zeitdruck durchgepeitscht und man wünschte sich parlamentarische Debatten, die das nochmal aushandeln. Aber ich glaube, was mich befremdet, ist, wenn wir davon sprechen würden, da seien Dinge nicht demokratisch legitimiert. Das ist eigentlich die Erzählung der Populisten und Extremisten, die im Grunde demokratische Verfahren in Frage stellen wollen.
Nee, sondern sorry, Frau Schmach, das
lassen
anders.
Sie mich kurz ausreden. Ich glaube, dass wirklich der Punkt darin ist zu sagen, selbst wenn man den alten Bundestag nun zusammentreten lässt, wenn dort eine Zweidrittelmehrheit der Abgeordneten zusammentritt, ist es demokratisch legitimiert. Und dann kann man das in der Sache ja falsch finden. Man kann sagen, das Vorgehen erscheint mir zweifelhaft oder das hätte man anders machen können, wie Sie sagen, mit den anderen Kräften im neuen Bundestag reden. Aber es ist nicht demokratisch legitimiert. Und ich finde, diese Differenzierung, die muss sein.
Frau Reuschenbach, das ist die formelle Sichtweise und Sie haben auch formal verfassungsrechtlich recht. Bis zum letzten Tag kann der Bundestag, der alte Bundestag, der abgewählte Bundestag sozusagen machen, was er will. Also formal, verfassungsrechtlich gebe ich Ihnen völlig recht. Aber das widerspricht dem Geist der Verfassung und dem Geist der Demokratie. Und der ist mindestens genauso wichtig wie die Form. Der entscheidende Punkt ist ja, der Bundestag, der abgewählt worden ist, trifft weitreichende Entscheidungen wenige Tage, bevor seine Amtszeit zu Ende ist. Wie wollen Sie das den Wählern erklären?
Also, Sie sagen, diejenigen Parteien, die in der Mehrzahl abgewählt wurden, SPD, Grüne, FDP, sollen jetzt noch mal ganz schnell über die Zukunft Deutschlands entscheiden. Und Herr Debus, da würde mich Ihre Meinung interessieren. Die AfD wird sagen, die Mitte lügt. Sie macht das Gegenteil von dem, was sie im Wahlkampf versprochen hat. Hat die nicht recht?
Die AfD wird das ähnlich wie die Linke und auch das BSW natürlich nutzen für sich und das in ihren Äußerungen natürlich einflechten, dass die vier Fraktionen, die jetzt zusammenarbeiten müssen und die Verfassungsänderung durchbekommen müssen, was ja auch gar nicht so einfach wird. Die FDP signalisiert jetzt schon ziemlich deutlichen Widerstand und spätestens im Bundesrat wird es auf die FDP ankommen, die in entscheidenden Landesregierungen sitzt. Also das ist noch eine gewisse Hürde, die da ist. Aber die AfD und die Linken werden das natürlich für sich nutzen. Insofern stimme ich da Herrn Böhme-Nessler durchaus zu. Das Ganze hat einen nicht so schönen Beigeschmack. Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, im Hinblick auf die jetzt in Planung befindlichen neuen Schulden bzw. Sondervermögen und Investitionen, das widerspricht zwar den klaren Positionen der Union im Wahlkampf, gibt aber der neuen Regierung, sofern sie denn kommt, in Form einer Koalition aus Union und SPD den Vorteil, dass was zu verteilen ist. Und dass man signalisiert, es passiert was, es wird investiert. Und das ist durchaus etwas, was wiederum auf zumindest kurzfristigen Zuspruch bei den Wählerinnen und Wählern oder Bürgerinnen und Bürgern führen könnte oder sehr wahrscheinlich wird.
Also entscheidend wird zunächst mal sein, was dann nächste Woche, ich glaube am 17. März, der Tag ist jetzt anberaumt, im Bundestag passiert. Und dann heißt es jetzt natürlich schon wieder, werden da bis dahin hinter den Kulissen schon wieder die Deals gemacht, damit vor allem die Grünen, auf die kommt es ja an, den neuen Schulden zustimmen.
Ich muss gestehen, mich befremdet das Reden von nicht vorhandener demokratischer Legitimation, von Hinterzimmer-Deals. Wir verlassen die Kritik in der Sache und reden denen nach dem Mund, die politische Prozesse versuchen, verächtlich zu machen. Es ist doch so, wir wissen alle, dass Politik natürlich daraus besteht, dass es ein Geben und Nehmen gibt, dass man miteinander, wenn man aushandelt, wenn man Kompromisse machen muss, muss jeder Zugeständnisse machen. Und natürlich werden die Grünen, aber wird auch die FDP, Marc Debus hat es ja gerade zu Recht auch darauf hingewiesen, werden natürlich einfordern, dass wenn sie jetzt unter den Gegebenheiten der alten Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sich da einbringen sollen, dass da für sie auch Dinge dabei sind, von denen man sagt, die hält man für richtig. Und ich glaube, deswegen muss man nicht davon sprechen, dass da in irgendwelchen geheimen Zimmern krumme Geschäfte gemacht werden, sondern es ist parlamentarische Praxis, dass sowas stattfindet. Und ich weiß auch nicht, ob der Maßstab in der Bevölkerung wirklich das ist, zu sagen, da ändert sich jetzt nichts, sondern eigentlich ändert sich, Marc Debus hat darauf hingewiesen, ja gerade fundamental viel. Also von dem, was man hatte erwarten können nach diesem Wahlkampf. Nämlich, dass die Union ja im Grunde noch bis zum Morgen nach der Wahl sehr stark auf die Schuldenbremse insistiert hat, auch bei den Sondervermögen kritisch war. Das ist ja eine radikale Kursänderung. Und insofern ist, glaube ich, eher die Frage, und da gebe ich auch Herrn Böhme-Nessler recht, wie gut durchdacht, wie sicher gemacht sind diese Vorhaben nun? Denn natürlich weiß auch Friedrich Merz, dass es ein Super-GAU wäre für ihn und eigentlich im Grunde ja auch das, was er der Ampel immer vorgeworfen hat, wenn unter Umständen ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht ergäbe, dass gesagt wird, da hat der alte Bundestag zu weitreichend in die Kompetenzen des Neuen eingegriffen und da wird dann das Ganze für verfassungswidrig erklärt. Das wäre ein Albtraum. Insofern, ich glaube, aus Sicht der Bevölkerung geht es vor allem um die Frage, wie belastbar, wie sicher vertrauen kann man darauf, wie handwerklich korrekt diese Dinge jetzt gemacht sind.
Also ich meine, die Kooperation, die wir jetzt zwischen Union und SPD und den Grünen sehen, das wird ja was sein, was wir auch in den nächsten Jahren haben werden, vor dem Hintergrund, dass die Grünen über den Bundesrat ein nicht ganz unbedeutendes Wort mitreden können, weil wir haben nach wie vor um die 40% zustimmungspflichtiger Gesetze und die Koalition aus Union und SPD wird die Grünen im Bundesrat brauchen, um ihre Vorhaben durchzubekommen. Das heißt, der Kompromiss wird jetzt nicht nur zwischen Union und Sozialdemokraten erstmal ausgehandelt werden müssen in Form eines Koalitionsabkommens. Die beiden Parteien oder die drei Parteien, die es ja sind, werden auch durchaus bei den Verhandlungen immer im Hinterkopf behalten müssen, dass sie die Grünen in den nächsten 4 Jahren immer mal wieder brauchen werden, wenn sie Vorhaben durch den Bundesrat bekommen. Und sehr wahrscheinlich wird das auch jetzt schon in diesen Gesprächen mit den Parteien und ihren jeweiligen Vertreterinnen und Vertretern angesprochen werden.
Wundern sich eigentlich deshalb so viele gerade über die Rolle von Lars Klingbeil? Also derjenige, der das Wahldebakel der SPD ja mitverantwortet, führt die Sondierungsgespräche mit der Union über eine mögliche neue Regierung. Da war schon von der Klingbeilisierung der Partei die Rede, weil er in der Partei gerade alles an sich reißt und das große Wahlkampfthema Migration ist dann noch gar nicht sondiert. Aber auch da macht Lars Klingbeil schon Ansagen, mit der SPD keine Migrationswende. Herr Böhmen-Lesser, kann er so forsch auftreten, weil er weiß, was Sie alle im Grunde genommen gerade gesagt haben, die Zukunft der Mitte liegt dann vielleicht doch eher links, wenn dann auch noch die Grünen so wichtig werden?
Ja, und das wird es auch sein, was er im Hinterkopf hat. Er fühlt sich deutlich stärker, als das Wahlergebnis es hergibt. Und das, der Hintergrund ist tatsächlich, dass man eben sagt, wir sind auch im neuen Bundestag nur beschränkt kompromissfähig, weil wir mit bestimmten politischen Kräften uns keine Kompromisse vorstellen können, auch keine Kompromisse anstreben. Und das stärkt natürlich die linke Mitte, um es jetzt mal so zu sagen. Und da holt sozusagen Herr Klingbeil, glaube ich, auch sein Selbstbewusstsein her. Wenn ich noch eine Sache aber sagen darf zur juristischen Seite, ich denke tatsächlich, dass das vom Bundesverfassungsgericht landen wird. Und das ist aber auch ein Schwächezeichen. Was wir auch in den letzten Jahren erlebt haben oder auch in den letzten 15 Jahren ist, dass immer mehr problematische politische Fragen am Ende vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Das ist die Schwäche des Parlaments und die Schwäche der aktiven Politik. Man schafft es nicht, sich auf tragfähige Lösungen zu einigen und sucht dann den Schiedsrichter. Dann legt man es dem Schiedsrichter vor. Das ist letztlich kein wirklich erwachsenes demokratisches Verhalten, sondern das ist wie Kinder im Kindergarten. Sie können sich nicht einigen, dann rennen sie zur Kindergärtnerin und sagen, entscheide du mal, wer jetzt das Schäufelchen kriegt. Das heißt also, das Bundesverfassungsgericht ist eher als Instanz gedacht für Notfälle und sie wird immer stärker in den aktiven politischen Prozess reingezogen. Das ist noch eine Entwicklung, die ich auch eher mit Sorge sehe.
Okay, das würde ich sagen, warten wir ab, da wollen wir vielleicht nicht spekulieren. Aber Frau Reuschenbach, weil wir es gerade von den Grünen hatten, anders als Lars Klingbeil tauchen die Spitzen der Grünen ab, also die populärsten Spitzen. Nach der Wahlschlappe hat erst Kanzlerkandidat Robert Habeck das Handtuch geworfen, jetzt will auch Annalena Baerbock keine Führungsrolle in der Partei mehr spielen. Was ist das für ein Signal? Zerreißt es die Grünen gerade? Die Realos sind auf dem Rückzug, der linke Flügel übernimmt?
Also das haben Sie ja im Grunde mit Ihrer Frage zu Lars Klingbeil auch angedeutet. Ja. Erscheint es uns ja sogar geboten, dass Parteien, die bei Wahlen Schwäche zeigen oder wirklich starke Verluste hinnehmen, im Grunde auch die Personalfrage stellen. Ne? Also so ein bisschen wie beim Fußball die Trainerfrage. Und insofern ist das erstmal eine ganz erwartbare Entwicklung, die da stattfindet. Und ich sehe jetzt auch ehrlicherweise noch nicht, dass die da momentan ja auch erstmal kommissarisch erneut die Fraktion führen, Britta Hasselmann, Katharina Dröge und auch die beiden neuen Parteivorsitzenden, Franziska Brandner und Felix Banatschak, da jetzt an einem Punkt sind, dass da eine linke Übernahme bei den Grünen stattfände, sondern die Grünen sind in einer, wie ich finde, sehr, sehr schwierigen Gesamtlage. Die Partei hat eigentlich von den drei Ampelparteien mit Abstand am wenigsten verloren. Sie hat sich relativ passabel halten können mit Blick auf das Wahlergebnis. Sie hatte wenig Aussicht auf Wirkmächtigkeit, nämlich weder eine Regierungsbeteiligung schien sonderlich wahrscheinlich, noch die Möglichkeit, etwa die Oppositionsführerschaft zu übernehmen, und findet sich jetzt natürlich aller Voraussicht nach eben in einer sehr schwierigen Opposition zwischen der AfD und der Linken. Und gleichzeitig, Marc Debus hat darauf hingewiesen, aber in vielen Bundesländern eben weiterhin in Verantwortung, auch in sehr unterschiedlichen Bündnissen. Und das, glaube ich, ist jetzt eher eine Situation, die bei den Grünen dazu geeignet sein wird, dass man Fragen, die man während der Regierungszeit auch aus Geschlossenheits- und Pragmatismusgründen nicht hat diskutieren können, die ja zum Beispiel auch zu einem großen Zerwürfnis mit der Grünen Jugend geführt haben, dass man sich jetzt in der Opposition die Zeit nehmen muss und vielleicht wird, um genau diese Dinge auszuverhandeln und daraus dann ein klareres Profil abzuleiten. Aber ich gehe schon davon aus, angesichts des Ernstes der internationalen Lage, wie sie ist, dass die Grünen trotz aller linken Kräfte, die sie haben, in vielen Dingen das machen werden, was wir im deutschen Parlamentarismus eine konstruktive Oppositionsarbeit nennen. Nämlich mit dem Wissen, dass ohnehin die Zweidrittelmehrheit ja nicht existiert, aber man umso mehr womöglich gefordert ist, mit dieser neuen Regierung, zumindest da, wo es einem plausibel erscheint, auch gut zusammenzuarbeiten.
Wenn ich kurz auf den Begriff linke Mitte nochmal zurückkommen kann. Ich meine, das reflektiert ja sehr deutlich das Dilemma, das die Unionsparteien haben. Sie können quasi nur Kompromisse eingehen aufgrund der Brandmauer mit Parteien, deren Position in verschiedenen Sachfragen links von ihnen liegen, in der Migrations-, in der Wirtschaftspolitik. Das sind die Grünen und die Sozialdemokraten. Das kann innerparteilich in der Union zu größerer Frustration führen, insbesondere auch, wenn man bedenkt, dass die SPD aus einer eigentlich schwachen Position möglicherweise recht gut und stark verhandeln kann. Sie hat einen linken Flügel, der bestimmte Interessen hat. Es wird sehr sicher ein Koalitionsabkommen geben, das den Mitgliedern vorgelegt wird. Das heißt, die SPD und Herr Klingbeil, auch um seine eigene Position zu stabilisieren, muss für die SPD gute Kompromisse raushandeln, was dann aber wiederum die Politik in der Tat inhaltlich ein Stück weiter nach links rücken lässt. Und dann haben Sie aber die AfD, die dann wieder kommuniziert, dass ihre Positionen und die in der Bevölkerung ja durchaus auch zu einem signifikanten Ausmaß vertreten sind, nicht berücksichtigt werden und nicht eingebaut werden. Und die Frage ist, inwiefern Herr Merz, der ja im Wahlkampf immer die Hoffnung geäußert hat, dass die SPD diese gerade in migrationspolitischen Fragen skeptischen Positionen einer Mehrheit der Bevölkerung quasi nach der Wahl aufgreifen wird, inwiefern das die Sozialdemokraten dann tatsächlich tun. Mhm. Also da entstehen möglicherweise mittelfristig durchaus größere Konfliktbereiche.
Interessant. Ich will noch einen anderen Gedanken gerade ins Spiel bringen. Nochmal grundsätzlich betrachtet, die FDP nicht mehr im Bundestag vertreten. Union und SPD vereinbaren neue Schulden. Die Realos der Grünen künftig in der Minderheit. Die Partei Die Linke so stark wie nie im Bundestag, rückt die Mitte nach links. Vielleicht ja auch, um sich von der AfD abzugrenzen, weil sie gelernt hat, weil sie weiß, dass jede Nähe zum rechten Rand nur dem Original nützt, Frau Reuschenbach.
Also ich bin mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob die Mitte das gelernt hat. Denn wir haben ja zum Beispiel im Wahlkampf sehen können, wie auch Parteien der Mitte verlässlich, insbesondere über das Thema Migration, im Grunde das Agenda-Setting der AfD mitbetrieben haben. Also wenn diese Parteien ernst nehmen, was unter anderem die politikwissenschaftliche, die soziologische Forschung auch international vergleichend in den letzten Jahren an Erkenntnissen da produziert hat, dann hätten wir aus meinem Dafürhalten auch einen etwas anderen Wahlkampf gesehen. Und ich muss auch gestehen, dass ich mit großem Interesse eigentlich gerne jetzt mal mit Friedrich Merz oder anderen ins Gespräch kommen würde über die Frage, ob diese handelnden Akteure das, was sie jetzt da beschlossen haben, wirklich als einen Kompromiss mit linken Kräften wahrnehmen. Also das kann man
interessante Frage, ja.
Das kann man so diskutieren. Mhm. Und also Sie haben ja auch dafür Punkte benannt, aber es könnte ja auch wirklich sein, dass es jetzt in dieser Dringlichkeit, die ja auch von den Beteiligten beschrieben wird, die auch übrigens in der internationalen Presse ein extremes Echo gefunden hat, wie unerwartet diese großen, weitreichenden Entscheidungen aus Deutschland zu sein schienen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht gerade mal ausnahmsweise nicht um links und rechts geht, sondern darum, dass es eben einen Pragmatismus der Mitte braucht und jetzt mal, egal ob man etwas links oder rechts der Mitte steht, um in diesen Dingen signifikant voranzukommen, weil uns sonst womöglich in ganz großen, fundamentalen Herausforderungen die Dinge auf die Füße fallen. Und ich kann verstehen, auch wenn ich durchaus offen bin, die demokratiepolitischen Implikationen da zu diskutieren, dass es auch Friedrich Merz, der ja die leidvollen Brandmauerdebatten der letzten Jahre nun mal auch zu Genüge kennt, jetzt gebotener erscheint, mit dem alten Bundestag diese Mehrheiten auch mit etwas linkeren Parteien zu finden, aber sie eben zu finden, statt sich auf Wochen, monatelange womöglich Diskussionen mit zwei Parteien einzulassen, mit denen man selbst Unvereinbarkeitsbeschlüsse unterhält und damit zu riskieren, dass es einfach angesichts der Lage zu lange dauert, bis man dahin kommt, diese Entscheidung dann im neuen Bundestag getroffen zu haben.
SWR Kultur, Sie hören das Forum am Donnerstag mit Gregor Papsch am Mikrofon. Unser Thema heute unter extremer Beobachtung: ist die Mitte noch kompromissfähig? Und das diskutieren die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, der Sozialwissenschaftler Marc Debus und der Jurist Volker Böhme-Nessler. Nicht nur die Union und SPD brauchen Kompromisse, wenn es um die politische Zukunft Deutschlands geht. Noch viel mehr stellt sich seit der Bundestagswahl die Frage: darf, sollte die AfD dabei mitreden? Herr Böhme-Nessler, Zeitenwende auch im Deutschen Bundestag. Die AfD ist spätestens seit dem Wahlkampf in der deutschen Normalität angekommen. Sollte die Partei auch im Parlament als Normalfall behandelt werden?
Also ich denke tatsächlich, Brandmauerdenken ist grundsätzlich undemokratisch. Und insofern bin ich tatsächlich dafür, dass man mit der AfD auch redet. Man probiert es ja gar nicht. Das ist nicht die Idee von Demokratie. Die Idee von Demokratie ist, dass jeder mit jedem redet. Und dann schaut man einfach mal, mit wem kann ich reden, mit wem kann ich Lösungen finden, welche Kompromisse kann ich finden. Was nicht demokratisch ist, wenn man von vornherein sagt, mit denen rede ich nicht. Und es kommt noch was Zweites hinzu. Frau Reuschenbach, Sie haben vorhin gesagt, man muss aufpassen, dass man in der Migrationsfrage zum Beispiel nicht das Agenda-Setting der AfD übernimmt. Ich glaube, das ist nicht das Agenda-Setting der AfD, das ist einfach das Agenda-Setting der Bevölkerung. Wenn Sie sich anschauen, welche großen Mehrheiten, übergroßen Mehrheiten in der Bevölkerung es dafür gibt, die Migrationspolitik deutlich zu ändern, dann ist das ganz klar der Wähler. Die Wählerinnen wollen eine Änderung. Es ist nicht so, dass die AfD das Agenda-Setting vorgibt, sondern die AfD springt natürlich auf den Zug auf. Wenn alle anderen Parteien diese Wünsche der Bevölkerung einfach ignorieren, dann ist es natürlich die Möglichkeit für Populisten, links und rechts, sich dieser Themen zu bemächtigen. Also ich glaube, mit anderen Worten, es ist tatsächlich auch nicht die Stärke der Populisten, die sich ausdrückt in den Wahlergebnissen, die ja noch viel deutlicher in den Landtagswahlen sind als bei der Bundestagswahl. Es ist nicht die Stärke der Populisten, sondern es ist die Schwäche der Demokraten. Und die Schwäche der Demokraten besteht darin, dass sie mit bestimmten Teilen der Politik, des Bundestages, der gewählten Abgeordneten einfach nicht sprechen. Und das halte ich für ein ganz großes Problem.
Herr Papsch, jetzt werden Sie erwarten, dass ich widersprechen möchte, hoffe ich. Ich fange mal ganz vorne an, ob Brandmauern undemokratisch sind. Dem würde ich entschieden widersprechen und sagen, nein, im Gegenteil. Es ist mehr als demokratisch, dass Parteien, und zwar egal, ob sie selbst Mitte links, Mitte rechts oder weiß der Himmel wo stehen, sagen, mit Parteien, in denen es weitreichende Bestrebungen gibt zur Umwälzung demokratischer Strukturen, in denen völkisches und rassistisches Denken verankert ist und das den fundamentalsten Grundsätzen unserer Verfassung widerspricht, zu sagen, mit denen machen wir keine gemeinsame Sache, mit denen wollen wir nicht Mehrheiten finden, Regierungen bilden oder anderes, halte ich für einen sehr demokratischen Akt. Und glaube zumindest, dass, oder mir ist wichtig, dass auch diese Position gehört ist. Ich halte das nicht für etwas Antidemokratisches. Zweiter Punkt, das Agenda-Setting für die AfD. Auch das würde ich auch entlang der Forschung, die es gibt, ein Stück weit anders sehen. Nämlich insoweit, als dass wir sehen können, dass die Frage nicht ist, ob Migrationspolitik zum Thema gemacht wird, sondern die Frage ist, in welchen Erzählungen Migration sozusagen in die Bevölkerung getragen wird. Und wir sehen, es gibt keine Mehrheit in der Bevölkerung, in Längsschnittdaten auf Jahre vergleichend erhoben, die Migration als Bedrohung empfindet. Es gibt eine Mehrheit hingegen von Menschen, die als Bedrohung empfindet, das Erstarken der AfD und auch das Erstarken von Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Und es ist die Ampelkoalition gewesen, die durch enorme Verschärfungen in der Migrationspolitik in den letzten Jahren eigentlich inhaltlich schon sehr weit nach rechts gerückt ist, also im Sinne restriktiverer Regelungen, und die im Grunde eigentlich auf eigene Maßnahmen hätte verweisen können, um nicht sich dem Vorwurf auszusetzen, man ignoriere dieses Thema. Man hat das Thema nicht ignoriert, sondern das, woran es scheitert, ist, dass die getroffenen Regelungen in der Praxis offensichtlich nicht ausreichend Umsetzung erfahren. Aber es ist einfach eine Fehlinformation oder man könnte sagen eine Falschinformation zu sagen, dass zum Beispiel die Attentate, die es gegeben hat, durch andere Migrationsregelungen hätten verhindert werden können. Hm. Also ich glaube, das scheint mir wichtig. Und geben Sie mir noch einen kurzen
letzten undifferenziert. Punkt. Der letzte Punkt noch, ganz kurz. Ich,
genau, ja, einen bitte, letzten Punkt bitte noch, weil Sie die Landtagswahlen in Ostdeutschland angesprochen haben. Wir haben eine stark steigende Zahl von Menschen in der Wählerschaft der AfD, die sagen, sie wählen die AfD aus Überzeugung für das, was dort vertreten wird und nicht aus Frust oder Enttäuschung über die anderen Parteien. Und ich glaube, es ist ein Stück weit verkürzt zu sagen, am Erfolg der AfD sind einfach nur die anderen schuld. Das erscheint mir wirklich nicht zur Erklärung des Phänomens hilfreich.
Okay, Herr Böhme-Nessler, danach möchte ich allerdings Herrn Debus gerne auch noch fragen, wie er über die Frage denkt. Hm?
Also so undifferenziert, wie Sie es gerade dargestellt haben, argumentiere ich gar nicht oder argumentieren auch andere gar nicht. Ich lasse mal die ganzen Zahlen dahingestellt, da kenne ich irgendwie andere Zahlen, da gibt es, glaube ich, auch sehr große Unterschiede. Der Punkt ist, wenn Sie jetzt am Ende sagen, es gibt eine steigende Anzahl von Menschen im Osten, die die AfD aus Überzeugung wählen.
In ganz Deutschland, nicht nur in Ostdeutschland.
Was ich den Parteien vorwerfe, ist nicht, dass die Parteien nicht miteinander reden, sondern was ich vor allen Dingen vorwerfe, ist, dass wir im Bundestag und in Landtagen eine Brandmauer finden. Gewählte Abgeordnete werden von anderen von der Diskussion ausgeschlossen. Das ist das Problem. Das Problem ist, man muss ja nicht...
Aber Sie werden doch nicht ausgeschlossen, Herr Böhme-Nessler. Das sind wirkmächtige Oppositionskräfte. In Thüringen hat die AfD-Fraktion eine Sperrminorität im Parlament. Diese Partei
die sich aber
hat
nicht
enorme...
Auswirkt.
Doch,
nein,
natürlich.
Nein,
zum Beispiel
das stimmt
gibt
nicht.
Es deshalb in Thüringen gerade keine neuen Verfassungsrichter, weil die AfD deren Wahl nicht mitgeht, ohne selber dafür andere Dinge einzufordern.
Aber das ist doch
nicht
der Wille der Wähler.
Okay, also müssen wir jetzt, eine eigene
da kommen wir
Sendung
vielleicht
machen.
Gerade, da kommen wir,
da kommen wir nicht zusammen. Aber
Herr
nicht zusammen.
Debus kann uns vielleicht helfen.
Ich würde gern tatsächlich Herrn Debus wieder ins Spiel bringen. Die Frage, die Herr Böhme-Nessler ja vorhin gestellt hat, wie lange kann die Mitte 20% der Wählerinnen und Wähler ignorieren, die für die AfD gestimmt haben? Muss man mit denen reden? Die AfD wird ja nicht müde zu betonen, sie strecke die Hand aus in Richtung Union. Alle Parteien haben sich da derzeit festgelegt, lieber nicht regieren, als mit den Stimmen der AfD. Herr Debus, wird es auf Dauer dabei bleiben können?
Vielleicht mal hinter dem Wahlverhalten der Menschen stecken ja deren bestimmte verschiedene Problemlagen und Interessen. Da zählt vielleicht Unzufriedenheit mit Migrationspolitik insbesondere dazu, aber sie haben ein massives Ausmaß an Unzufriedenheit und mangelndem Vertrauen in Lösungsfähigkeit der politischen Akteure, aus denen sich ja der Erfolg der AfD durchaus speist. Es ist eben nicht nur eindimensional gesehen Migration. Und sie haben diesen massiven Probleme in Infrastruktur, massive Probleme in wohnungspolitischen Fragen, wo sich ja auch der Erfolg der Linken rausspeist. Das heißt, man braucht, wenn man gegen Populisten angehen will, inhaltliche Lösungen für diese Fragen. Und die müssen Union und SPD in der kommenden Regierung versuchen aufzugreifen. Ich schließe mich Julia Reuschenbach gerade in der Frage an. Sie haben in der AfD einen signifikanten Anteil von Personen, die der liberalen Demokratie nicht nur ablehnen, sondern feindlich gegenüberstehen. Und von daher wundert es nicht, dass dann Parteien, die staatstragend auf der Verfassung stehen und die Prinzipien schützen wollen, wie die Union, die SPD, FDP, Grüne, die AfD als Partner ausschließen. Was man eben nicht machen kann, ist die Wählerinnen und Wähler der AfD irgendwie auszuschließen und deren Interessen zu ignorieren. Weil damit hat natürlich die AfD, und da bin ich bei Herrn Böhm Nestler einen relativ großen Vorteil.
Okay, wir haben noch knapp 10 Minuten. Da können wir vielleicht doch noch über etwas anderes sprechen, was ja so gemeinhin mit dem Begriff politische Kultur benannt wird. Irgendwann wird dann eine neue Regierung also stehen. Aber ganz gleich, wie sie aussieht, sie wird es schwerer haben. Im Parlament werden die extremen Stimmen viel stärker vertreten sein und sich auch Gehör verschaffen, Frau Reuschenbach. Sie haben ja ein Buch geschrieben. Defekte Debatten heißt es. Und da sagen Sie, wenn ich das richtig verstehe, die Diskurskultur verändert sich, auch im Bundestag. Die Politik ist von diesen defekten Debatten längst infiltriert. Wie wird das erst in der nächsten Legislaturperiode werden?
Ja, Glaskugelwissenschaft, immer schwierig. Also wir haben schon gesehen, als die AfD die Oppositionsführerschaft hatte in den Jahren 2017 bis 2021, dass das Klima den Diskurs im Parlament sehr verändert hat zum Negativen. Das kann man in unterschiedlichen Formen überprüfen. Man kann sich die Zahl von Ordnungsrufen und anderem anschauen und einfach auch sozusagen qualitativ inhaltsanalytisch die parlamentarischen Debatten sich ansehen. Wie oft werden Schimpfworte benutzt? Wie oft werden Menschen wie angegangen und dergleichen? Ich würde schon damit rechnen, dass die elektorale Stärke, die die Partei jetzt erzielt hat, die sich ja maßgeblich aus Westdeutschland auch speist, das wird der AfD neuen Aufwind geben. Also man fühlt sich da selbst natürlich jetzt in einer starken Rolle, dass man das, was Alice Weidel in Anlehnung an Alexander Gauland jetzt auch gesagt hat, man wird die anderen Parteien jagen. Wörtlich auch im Bundestag erleben wird. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, und das ist auch der Hintergrund dieses Buches gewesen, natürlich verändert erstarkender Populismus die Diskurskultur politischer Eliten und auch die der Gesellschaft. Wir sehen in Zahlen auch messbar eine stark zugenommene affektive Polarisierung, auch jetzt gerade im Wahlkampf. Aber man kann natürlich auch sagen, okay, womöglich ist es auch gesund ein Stück weit, dass Demokratie das natürlich auch in ihren Grenzen, rechtlichen Grenzen, aushalten muss. Also ich sehe schon, das schreiben wir auch in diesem Buch, mein Co-Autor Corbinian Frenzel und ich, dass wir eine Verengung gesehen haben und Positionen, ob sei es während der Corona-Pandemie oder nehmen wir so ein Thema wie Waffenlieferungen, sehr schnell als illegitime Positionen im öffentlichen Diskurs gerahmt wurden und damit im Grunde als nicht sagbar formuliert wurden, auch wenn sie sagbar waren. Und da, glaube ich, ist schon die Hoffnung da, dass wir da wieder besser werden. Im Grunde könnte man ja vielleicht sagen, dass Meinungsfreiheit wirklich erst dann so richtig spürbar ist, wenn sie vielleicht fast ein bisschen wehtut für die anderen, aber sich eben noch im Rahmen rechtlicher Grenzen bewegt. Und das, glaube ich, ist das Entscheidendste, was die AfD im Diskurs des Bundestages verändert. Sie hält sich eben bewusst nicht an das, was eben Herr Böhme-Nessler auch mit sozusagen politischer Kultur verbunden hat, nämlich mit den Spielregeln, um die es geht. Und da würde ich schon sagen, werden das vier schwierige, so es denn 4 Jahre werden, vier schwierige Jahre werden.
Sehen die beiden anderen das auch so? Die Fraktion der AfD wird sich im Parlament verdoppeln. Tut das letzten Endes der Demokratie sogar gut?
Wenn ich kurz anfangen kann, also ich befürchte, es wird der Demokratie insofern nicht gut tun, in Abhängigkeit davon, wie radikalisiert die AfD sich in den letzten Jahren hat. Sie haben ja mit der AfD seit 2015, 2016 eine völlig andere oder weitgehend andere Partei, als sie das zu Beginn war, 2013, 2014. Julia Reuschenbach hat eben schon darauf hingewiesen, man kann messen die Anzahl der Zwischenrufe, die Tonalität, die da reinkommt. Es wird sehr sicher, und da deuten ja jetzt auch schon die Zeichen darauf hin, in den Äußerungen der AfD durchaus aggressiv werden, inwiefern das dazu beiträgt, dass Union und Sozialdemokraten die Lösungen oder die Interessen der AfD-Wähler stärker integrieren, wage ich zu bezweifeln. Und es macht ja auch quasi kein Angebot an die Union beispielsweise oder die SPD, dass diese Hürden, diese Brandmauer weiter aufrechtzuerhalten, irgendwie abgebaut wird. Im Endeffekt muss ja die AfD was tun. Wenn sie sich als künftiger Partner irgendwie andienen wollte, dann müsste die AfD ja von ihrer radikalen Position deutlich abweichen. Und davon ist ja im Endeffekt momentan kaum was oder eigentlich gar nichts zu sehen.
Die Frage
vielleicht
ist,
hilft auch noch ein Blick nach Österreich. Sie hatten dort ja Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP OP und FPÖ. Und die FPÖ ist ja, wenn man so will, der Prototyp einer rechtspopulistischen Partei. Und selbst da hat man jetzt die Koalitionsverhandlungen aus Sicht der Volkspartei, der Konservativen, mit der FPÖ beendet. Auch vor allen Dingen aufgrund inhaltlicher massiver Hürden, die ja gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik liegen, die ja eine Zusammenarbeit mit der AfD in Deutschland auf die nächsten Jahre hin auch äußerst unwahrscheinlich machen.
Herr Böhme-Nessler, wie sehr zwingt die AfD ihre Gegner, sie mit quasi deren eigenen Mitteln zu schlagen? Nochmal, die Fraktion wird sich verdoppelt. Das war im Wahlkampf zu sehen. Emotion, Eskalation, Skandalisierung. Damit zu arbeiten, wird auch in der Politik offenbar attraktiver. Wir haben es zu Genüge gesehen im Wahlkampf. Kriegstreiber oder Putin-Versteher, für oder gegen Migration ganz allgemein. Mein Gegenüber ist nicht Gegner, sondern Feind. Was kommt da auf die politische Kultur im Bundestag zu?
Ja, da stimme ich den beiden Vorrednern zu. Das wird schwieriger. Das liegt aber auch daran, dass der politische Diskurs insgesamt, nicht nur im Parlament, sondern insgesamt auch aggressiver geworden ist. Und das hat auch wieder verschiedene Gründe. Die Digitalisierung der Welt, die hat die Art zu kommunizieren auch sehr stark verändert. Die Kommunikation in Social Media ist auch für Politik wichtig, grundlegend wichtig. Und da gelten sozusagen andere Kommunikationsregeln. Und das erleben wir jetzt nicht nur in der Online-Welt, sondern inzwischen auch in der analogen Welt, zum Beispiel im Parlament. Das spielt auch eine Rolle. Aber dazu habe ich zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, Frau Reuschenbach hat vorhin von wehtun gesprochen. Genauso ist es. Demokratie muss wehtun. Demokratie ist unbequem, sie muss wehtun. Man muss sich mit allen möglichen Meinungen auseinandersetzen, auch mit Meinungen, die man überhaupt nicht abkann. Das ist jedenfalls die Idee der Demokratie, die das Grundgesetz hat. Deswegen reicht die Meinungsfreiheit auch so weit. Die Meinungsfreiheit reicht unheimlich weit. Irgendwann kommen dann auch tatsächlich die Grenzen. Es gibt keine unbegrenzte Freiheit natürlich. Das muss man sich klar machen. Was wir in der letzten Zeit, in den letzten Jahren erlebt haben, war, dass die Grenzen des Sagbaren, davon haben Sie auch gesprochen, Frau Reuschenbach, dass die Grenzen des Sagbaren verengt worden sind. Es wurden für das, was man als Meinungsfreiheit noch akzeptieren wollte, wurden immer engere Grenzen gezogen. Und das sind nicht die Grenzen der Verfassung zum Beispiel, die sind viel weiter. Aber das hat dem Diskurs auch nicht gut getan. Und insofern, ja, es wird härter im Bundestag werden, aber vielleicht kann man daraus was machen.
Mhm. Punkt. Wir sind auch leider fertig mit dieser Sendung, fast am Ende dieser Sendung. Eine kleine Frage habe ich noch, Schlussrunde an Sie alle drei. Ist die Mitte noch kompromissfähig, haben wir in diesem Forum gefragt. Ist sie es, Frau Reuschenbach?
Ja, ich glaube schon, wenn sie es schafft, aus diesem sozusagen kommunikativen Hochrüsten des Wahlkampfes jetzt sozusagen ins Doing zu kommen, ins Regieren, ins Miteinander reden, dann glaube ich, ist das gut möglich. Und es ist vor allen Dingen dann möglich, wenn man sich wechselseitig nicht abspricht, wie wir es auch im Wahlkampf erleben konnten, dass man Teil der Mitte ist, sondern wenn man gut damit leben kann, dass es auch andere in der Mitte gibt, die gemeinsam eine starke Mitte bilden.
Die beiden anderen, wer will anfangen, Herr Böhme-Nessler?
Ja, ich hoffe es sehr stark. Ich gehe auch davon aus, das werden wir in der nächsten Zeit sehen. Das werden wir auch in der nächsten Legislaturperiode sehen. Der entscheidende Punkt ist, die Mitte muss kompromissfähig sein, weil ohne Kompromisse gibt es einfach keine Demokratie. Wenn die Mitte nicht kompromissfähig ist, dann nimmt die Demokratie Schaden.
Nee, wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass da erstaunliche Kompromissfähigkeit, gerade bei der Union, aber sehr wahrscheinlich werden das in den nächsten Tagen auch sehen bei den Sozialdemokraten, große Kompromissfähigkeit vorhanden ist, die man vorher so nicht gesehen hat. Das Entscheidende wird sein, wie gut die jeweiligen Parteien diese Kompromisse nach außen hin vertreten werden und das Ganze nicht als kleinster gemeinsamer Nenner, sondern als großer Wurf nicht nur verkündet, sondern auch schlussendlich implementiert wird. Meine, hohe Summen ist eine Sache, aber die andere Sache ist der Abbau der Regulierung. Diese Summen müssen ja auch irgendwie investiert werden können. Und das Spannende wird, glaube ich, auch zu sehen, wie Bürokratie abgebaut wird, die dann Politikwandel relativ rasch vorantreiben, was ja dann vielleicht die Wasser auf die Mühlen von populistischen Akteuren mindern kann.
Unter extremer Beobachtung ist die politische Mitte kompromissfähig. Das war das Thema heute im SWR-Forum. Es haben diskutiert Marc Debus, Sozial- und Politikwissenschaftler an der Universität Mannheim, Julia Reuschenbach, Politologin am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft der Freien Universität Berlin und Volker Böhme-Nessler. Er lehrt öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikationsrecht an der Universität Oldenburg. Herzlichen Dank an Sie drei und Ihnen allen fürs Zuhören und Ihr Interesse. Bleiben Sie uns gewogen, dem SWR-Forum. Mein Name ist Gregor Papsch.